palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Das hier ist die erste Folge Serie Amore mit dem neuen italienischen Meister Napoli. Auguri und Komplimenti an dieser Stelle von mir, von Mario und natürlich sicherlich wahrscheinlich auch von Marius.
Auf jeden Fall. Endlich ist es soweit.
Grüße, Grüße, Grüße. Donnerstag war es schon soweit. In Udine wurde gefeiert. Ich glaube, so knapp 14.000 waren da mitgereist. Und im Endeffekt Osimhen, ein 1-1, das dann gereicht hat. Und auch wenn wir zwischenzeitlich so ein bisschen gesagt haben, oh, dann auswärts und dies und das, es war dann schon, also der Freude hat das keinen Abbruch getan, nee, weder nicht bei den Fans noch bei den Spielern.
Platzsturm, schon einige nicht so erfreute Kommentare über diesen Platzsturm gelesen, auf, unter anderem von Flo aus der Community.
Inwiefern?
Was in die Richtung, was soll das? Lass doch den Spielern irgendwie auch mal Raum zur Freude. So.
Ja, das wird immer sehr
bisschen. Die Leute gleich, das ist wie bei Milan letztes Jahr gewesen, dass die Leute halt gleich hinrennen, das Trikot vom Leib reißen und Selfie-Kameras rausholen. Ne?
Ja, ich finde tatsächlich das mit den Selfies am nicht nachvollziehbarsten, aber Handys aus der Kurve, damit die Kurve lebt. Ja. Ich habe zwischenzeitlich mal noch überlegt, ob ich mich da weiter nach erkundigen soll. Mir ist das Bild nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Kurz nach Abpfiff von dem Papa, der mit seinem Kind da über die Balustrade gefallen ist. Ich glaube, zum Glück ist das nicht so hoch in Udine. Ich habe dann gehört, dass leichte Verletzung anscheinend davon getragen.
Oh, okay.
Aber wenn die Mama zu Hause vom Fernseher saß, wurde auch ganz schnell weggeblendet. Weiß nicht, ob das ein Scheidungsgrund ist. Mhm. Ja, das tatsächlich, wenn wir vielleicht das von hinten aufrollen möchten. Ich habe mich dann ehrlicherweise noch gefragt, warum da so wenig Sicherheitspersonal vorhanden war und inwiefern das Konzept da gegeben war. Ich glaube, bei der Heimkurve war gar niemand dafür zuständig, die Ultras Udine von den Gratulationen dann auf dem Platz abzuhalten. Also um eins klarzustellen, ne, es soll keine irgendwie Verharmlosung von Gewalt sein, was ich hier mache, aber come on, wenn es davor sogar ein Statement gibt, wo die Leute sagen, und das haben auch andere Szenen und Vereine gemacht, bei uns in der Stadt wird nicht gefeiert oder zumindest im respektvollen Maß, da musst du dich doch nicht wundern, wenn da ein paar mit Gürtelschnallen übers Grün wetzen und sich da ein bisschen oldschool die Hände schütteln.
Ja, unvorhersehbar war es wohl nicht.
Naja. Und
60.000 zu Hause im Maradona und ja. De Laurentiis lässt sich das natürlich nicht nehmen, dass das war seine Idee, das Stadion zu öffnen und er hat die Bildschirme da aufgehängt und so. Ja.
Ein Mann des Volkes. Der hat dann tatsächlich auch am Sonntag also zur richtigen Meisterparty geladen. Da ging ja über 2 Stunden lang nach dem Spiel noch die Post ab in Napoli, inklusive Musikeinlagen. Mauri hat mir jetzt ganz viel italienischen Hip-Hop geschickt. Ich habe da nämlich einmal zugehört und war die ersten 5 Minuten noch nicht so angetan. Ich habe jetzt aber versprochen, dass ich mich da ein bisschen drauf einlassen werde. So im ersten Moment war jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, der Kollege mit so einer umgedrehten weißen Cap sah dann halt noch so ein bisschen so nach so Homeboy-mäßig.
Nice.
Massive Töne in Italienisch aus. Oh Gott. Aber ist anscheinend einer der besten und bekanntesten Rapper, direkt aus Napoli. Das nächste ist aber immer, wenn das gibt es ja auch in Deutschland auch und woanders.
Ist aber nicht der mit dem, dieser Jugendspieler von der Roma unterwegs war, oder?
Nee, ich glaube nicht. Nee. Aber, keine Ahnung, weiß ich nicht. So muss ich sagen, dass es journalistisch korrekt ist, ich weiß nicht. Und jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich wollte gerade sagen, ach genau, wenn auch andere Musiker Lieder über Fußball schreiben, müssen sehr viele Komponente zusammenkommen, dass es dann wirklich gut ist. Aber
ja, das stimmt.
Whatever. Über das Spiel müssen wir großartig über das Spiel reden. Also
das Fiorentina-Spiel?
Ja, 1-0. Oh wow, ey, die ersten 5 Minuten dachte ich immer, so sind sie in 2 Kämpfe gegangen. Da habe ich gemeint, nein, die wollen hier heute dem Publikum was bieten. Und dann hatte zwischenzeitlich, glaube ich, Napoli 30% Ballbesitz. Mhm. Also, und Florenz ist schon ganz gut gemacht. Also, man ist nicht schlau aus dem Spiel geworden. Das Einzige, was ich danach wieder mitgenommen habe, ist, Florenz scheitert tatsächlich einfach an der eigenen Chancenverwertung auch, muss man sagen.
Und Angolini.
Angolini? Dem hat es gefallen, glaube ich, dass er da zu 0 gespielt hat. Und ehrlicherweise hat er in dem Spiel auch den direkten Vergleich gegen Terracciano gewonnen.
Das wird auch ein bisschen Genugtuung sein. Meistermedaille umgehängt bekommen und 6 Monate später oder 5 Monate später die Genugtuung gegen den Rivalen.
Ja, bei der Fiorentina, die haben auch, spielen sich vielleicht gemeinsam mit Napoli die meisten Torschüsse raus, habe ich in dem Spiel gesagt, aber halt verwerten sehr wenige und sie lassen genauso wenig Torschüsse zu wie Napoli, aber kriegen halt irgendwie 18 Stück mehr.
Ah, ja.
Terracciano auch nur, Consigli hat eine schlechtere Abwehrquote als er. So, jetzt haben wir uns aber vom großen Meister entfernt. Ich habe noch so viele Sachen im Kopf, die ich loswerden wollte. Habe ich auch vergessen im Live-Kommentar zu sagen, mit dem Tor, das Osimhen hat auch wieder zur Saison gepasst, dass er den ersten Elfmeter verschießt und wie schlecht. Er macht den zweiten dann rein und ehrlicherweise, der war auch nicht so platziert. Ich habe es mir nochmal von Hintertor angeguckt. Wenn Terracciano wieder in die gleiche Ecke geht, hat er den wieder, glaube ich.
Mhm.
Und wie auch immer, mit diesem Treffer hat Osimhen jetzt ein Tor mehr als George Weah und ist damit der erfolgreichste afrikanische Torschütze in Italien.
Auch dazu Glückwunsch.
Gratulation. Und sich nochmal ein bisschen von Lautaro abgesetzt, der ja energisch von hinten ranrückt im Rennen um die Kanone.
Das stimmt. Ich denke mal, dass auch, dass sie ihm dem zweiten dann gegeben haben, so dass das gesichert wird. Ne?
Ja,
spielt ja dann eine Rolle.
Ja, glaube ich auch. Es gab viele interessante Randnotizen. Matteo Politano, ich weiß gar nicht, ob der hätte spielen können, der hatte sich auf jeden Fall angezogen, der ist ja am Donnerstag auch mit am wildesten in der Kabine auf dem Tisch rumgetanzt, hat sich mal die Haare blau gefärbt, Elmas hatte noch sowas in den Haaren drin, ansonsten war ich trotzdem überrascht, dass der Pegel anscheinend doch nicht so hoch war, sie haben es dann solide über die Bühne gebracht. Ja, war auch sonst die ein oder andere nette Randgeschichte mit dabei, unter anderem haben die Napoli-Ultras den Scudetto, also das, was man dann aufs Trikot bekommt als Meister, in Form auch der italienischen Flagge, als Fahne in der Kurve präsentiert. Falsch herum das Ganze, also das muss man dann auch im Ultra-Kontext und in dieser Bildsprache lesen. Oben drüber ein Spruchband, also grob übersetzt Kriegsbeute. Also das, glaube ich, darfst du klar als Gruß in Richtung Mailand verstehen, also so im Sinne von abgezogen, gehört jetzt uns. Und unten drunter noch, nicht Campioni d'Italia, sondern Campioni in Italia. Ja, das rührt daher, ne? Also oft ja auch ausgeschlossen, sich selber nicht zugehörig gefühlt, Lokalpatriotismus hin, her. Das hat viele Ebenen, muss ich das ganze politische Spektrum, glaube ich, hier nicht aufmachen, dass das mit sich bringt.
Ja.
Aber ich finde, an so einem Tag kann man sich das mal gönnen, ne? Genauso wie wenig, wie man sich nehmen lässt, die Fiorentina noch, da noch Spalier stehen zu lassen. Und da tatsächlich, muss ich sagen, Giovanni Di Lorenzo, der erste Kapitän nach Maradona, der die Meisterschaft holt, der ist da eingelaufen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist ihm unangenehm.
Ja?
Ja, das war vielleicht, so irgendwie, komm, muss das jetzt? Für Spalletti, der da kam, das war aber dann sehr herzlich, auch mit Italiano und so.
Das stimmt, ja.
Irgendwie auch schön war, glaube ich, für Spalletti. Kommt auch da aus der Nähe von Florenz auch.
Ja,
in dem
absolut.
Das fix zu machen.
Das war ja auch dann, ich glaube, er war ja mit am emotionalsten auch dann am Donnerstag.
Ja,
das absolut. Erlebt gute Zeiten gerade, der Mann.
Ja, definitiv. Und springen wir wieder zum Donnerstag zurück. Es ist völlig wild, ne? Aber es ist ja egal, glaube ich. Es ist völlig egal.
Es ist ja also jeder, für jeden Napoli-Fan, jede Napoli-Fan, ist das ja auch alles ein großer Blur, so diese vergangenen Tage.
Echt? Weiß nicht mehr warum. Es war tatsächlich sogar so, dass die Mannschaft auf dem Rückweg aus Udine dann in Napoli auf dem Militärflughafen gelandet ist, nicht auf dem normalen. Und teils wohl nicht mal den Spielern gesagt wurde, wann und wo gelandet wird, dass da nichts...
Damit es da nicht schon Belagerungszustände gibt.
Ja, genau. Ja. Also in der Stadt ist völlig abgerissen worden, natürlich.
Ja.
Und, an dieser Stelle, da möchte ich jetzt mal eine kleine Service-Rubrik einführen für die Boys and Girls, die Kolleginnen und Kollegen, die sogenannten JournalistInnen. Und unter anderem sogar geht es an SID, DPA und alle, die es dann eben aufgegriffen haben. Wenn dann jemand an diesem Tag in Napoli erschossen wird, dann kann man natürlich daraus erstmal eine Headline machen. Man kann natürlich auch irgendwie, es gibt ja inzwischen so ganz gute Programme, die sogar italienische Presse übersetzen, wenn man die googelt. Ich glaube, das braucht 2-3 Minuten, um rauszufinden, dass es die Person, die da erschossen worden ist, der Sohn eines Kamerabosses war.
Ich habe es nicht nachgeforscht, aber ich habe es, also sowas in die Richtung mir, ja, gedacht.
Genau, da wurde halt vermutlich dieses ganze Trubel zum Anlass genommen, um da unauffällig und unbemerkt, oder zumindest vorerst unbemerkt, jemanden um die Ecke zu bringen. Das ist das eine. Man kann das sogar nachträglich, wie glaube ich die Berliner Morgenpost oder Mopo und alle. Also geht's mal ins Google ein und guck mal, wie viele deutsche Zeitungen machen Toter bei Meisterfeier in Napoli. Also wenn du das im ersten Moment nicht weißt, dann ist das vielleicht die Headline. Wenn du dann aber tatsächlich das unten im Text sogar dann noch reinschreibst, dass es sich dann vermutlich um einen Mafia-Mord handelte, dann ist die Schlagzeile Toter bei Meisterfeier das Falscheste, was es überhaupt gibt. Und das impliziert so viel in der Überschrift, das ist mir deswegen auch passiert, dass dann KollegInnen bei mich fragen, so, oh krass, bei der Meisterfeier, ne, gab es einen Toten und so, da ist jemand hier erschossen und so. Weil viele ja auch mal nur die Überschrift lesen.
Meinst du?
Ist dann leicht auch so mit so Ressentiments belegt, ne? Ja, hier, da in Italien wieder, ne? Da mit der Knarre rumgelaufen und so. Ja, ja. Weiß ich nicht. Und läuft sogar so über Agenturen, ne?
Stimmt, ja.
So, Grüße, ja? Faktencheck und so. Naja. Das zu diesem Punkt. Was bleibt uns eigentlich noch großartig zu sagen? Zu dieser Meistersause. Oh, neue Trikots gibt's.
Natürlich.
Hast du das gesehen?
Nee.
Ich finde sie ehrlich, hast du nicht gesehen?
Nee, noch nicht.
Das war.
Ich war ja am Wochenende unterwegs, ich habe nicht so viel Zeit im Internet verbracht.
Hat De Laurentiis bei diesen ganzen vorgezogenen Meisterfeier, das ist ja eine vorgezogene Meisterfeier, die haben ja noch nicht mal den Pokal bekommen, ne? Da hat der Spalletti so eins überreicht. Und das ist ein Trikot mit 4 verschiedenen Fotos von Spalletti.
Okay.
Und ich war auch erst der Annahme, genau wie Markus, dass das irgendwie jetzt so ein Einzelstück ist, das Spalletti halt geschenkt bekommt.
Ja, aber gibt's schon im Shop.
Und zwar für jeden einzelnen Spieler im Kader.
Geil. Das ist dann der Weltrekord an unterschiedlichen Trikots pro Saison, ja. Oder?
Auch Torhüter, auch dritte Torhüter, auch alles.
Ja, ja.
Aber tatsächlich, ich muss sagen, so, wir haben uns oft über die Valentinstagstrikots und so lustig gemacht. Ich finde sie gar nicht so schlecht. Sie dürfen aber halt nicht damit spielen.
Ach so.
Mit spielen darf man damit nicht, sonst wäre es aber halt schon geil, so bei irgendwie, wenn Ossiman mit Ossiman aufläuft oder sie laufen halt so gegenseitig mit den Gesichtern von einem anderen drauf rum. Ja, so
als Verwirrung.
Ja. Finde ich relativ geil. Naja. Du, was soll ich sagen? Also ehrlicherweise, ich habe gestern auch mich schon dazu leer geredet, am Sonntag, besser gesagt. Und du hast ja noch was aus Mailand mitgebracht. Und deswegen würde ich sagen, wir holen uns da jemanden dazu noch in einer kleinen Schalte. Und ich bin auch schon des Öfteren gefragt worden, was macht eigentlich der? Wo treibt er sich rum? Ihr habt ihn vielleicht vor ein paar Jahren ab und an schon bei The Zone am Mikro gehört. Vincenzo Dorta hat für uns mal auf ja, seine eigene, so liebenswerte Art und Weise das zusammengefasst, was die Meisterschaft für ihn, für Napoli und für den italienischen Fußball bedeutet.
Eccolo, eccolo, mamma mia! Endlich ist er da, in Udine, weit weg von zu Hause. Eines sicher, dieser phänomenale Sieg beweist, dass ich vom Fußball nur wenig verstehe. Scusami, Mario Rui. Doch selbst Luciano il Genio, das in unverdächtigen Zeiten sagte, es wird schwierig sein, dieses Jahr Sieg für die Champions League zu qualifizieren. Naja, da gibt es ihn, eine der unbeliebtesten Präsidenten im Fußball. Im Juni bereits selbst Sieger wie noch nie. Wir werden sie dieses Jahr gewinnen. Was, wer? Diego ist nichts mehr da. Und ihr Beweis, Napoli Calcio, durch den unsympathischen Sieger, dass man mit Planung, Gespür, Glück und Mut, ja, Aurelio ist ein mütiger Mann, auch in Neapel langfristig wundervoll und mit Herzen gewinnen kann. Neapel entpuppt sich als eine multiethnische Stadt. Das war schon immer die Hauptstadt der Welt, die Stadt des Klischees, aber nur für diejenigen, die sie nichts kennen. Heute Abend ist alles möglich, aber all das hat nichts mit den Phänomenen Napoli Calcio zu tun. Visionär, Mut, Unternehmertum, alle konzentriert zwischen Rom, Neapel und Castel Volturno. Vielleicht 100 Menschen und nichts, alle von ihnen sind gebürtige Napolitaner. Doch alle von ihnen Azzurblau in Innern. Eine absolute Voraussetzung, um den von Vesuv diktierte Rhythmen durchsetzen zu können. Niemand kommt an den Scudetto von Napoli Calcio heran. Er gehört innen, alleine. Nur Diego hat es schon mal getan. Mario Rui, der okkulte Regisseur. Lobo, der rechte Regisseur. Kim Maschine, Rachmani, den Unsichtbare. Der Perpetuum Mobile Kapitän, die Pfeilspitze, die Tiefe eindringen bis es Schmerz. Eine sportliche Schmerz. Keine rassistische, nichts homophob und auch nichts feige. Wie diejenigen, die neapolitanische Fans und nicht nur ihnen, die Auswärtsspiele verboten haben. Mr. K., der Mexikaner und die erfolgreiche afrikanische Torstütze der Geschichte der Serie A. Vor den Augen der Welt perfekt interpretiert haben, wie die gesamte Mannschaft, keine ausgeschlossen. Und während ich lese, was ich geschrieben habe auf meine katastrophale deutsche Kenntnis, weine ich. Thomas, jetzt fammi mal einen bello Kaffee. Amici di The Zone, una piccola critica. Ihr habt Neapel nicht so respektvoll behandelt, so wie die es verdienen haben. Und grüße ich euch alle, genauso wie immer mein Freund und Ex-Kollege Carsten Fuß gemacht hat. Aber dieses Mal in Neapolitanische. State mo buona.
Ganz liebe Grüße. Und vielleicht habt ihr es auch gesehen, wir hatten einmal auf dem Instagram-Kanal Serie Amore-Podcast, hatte ich ja auch dieses Bild aus München geteilt mit diesen zwei überlebensgroßen Napoli-Flaggen. Das ist am Rosenheimer Platz, Dal Cavaliere. Sehr, sehr gutes Restaurant. Das gehört dem, ich meine, der Chef ist der Bruder von Vini. Da kann man wirklich gut Pizza und vor allem auch Antipasta essen gehen. Falls ihr mal in München seid, da mal reinschauen. Sagt einen lieben Gruß.
Also wenn ich in ein paar Wochen rumkomme, gehen wir dahin,
sagst du. Aber 100%. Aber 100%. Gut. Ehre wem Ehre gebührt. Zum einen. Und dann machen wir tabellarisch eins weiter unten weiter, hätte ich mal gesagt.
Da wird keine Ehre verteilt jetzt.
Da wird jetzt erstmal keine Ehre verteilt, weder für die eine noch für die andere Seite. Juve aber gewinnt gegen Atalanta 2-0.
Wirkte in den Highlights mehr oder weniger souverän. Mhm. Aber also ich habe zwischendurch mal reingeguckt auf die so Torschussstatistiken und sowas. Im Live-Ticker, und war dann doch einigermaßen froh, nicht über 100 Euro für eine Karte ausgegeben zu haben.
Illing Junior und Vlahovic, die Torschützen an der Stelle, finde ich, das hatten wir uns aufgeschrieben, weil wir zu dem Spiel einmal ein bisschen Hate in Richtung Gasperini verteilen. Also erstmal Hate an alle Rassisten, die dann wieder antiziganistisch da gegen Vlahovic geschossen haben. Und Hate gegen Gasperini, weil der wieder das Dummstmögliche nach sowas gesagt hat. Ich verstehe, worauf er hinaus will, aber es ist einfach falsch.
Ja, das ist ja die auch was die Ultras in Italien häufig als Ausrede, und mehr ist es ja nicht, benutzen.
Ja, Kai Tippmann hat mal auch versucht, das zu erklären, sondern dass die größtmögliche Form der Beleidigung gewählt wird, und die ist dann, jemanden aufgrund seiner Herkunft zu beleidigen. Aber dann ist es per Definition Rassismus. Und dann hilft es auch nichts, wenn Gasperini sagt, wir haben auch Pašalić und Cimzitti und so. Ja, mein bester Freund ist auch Türke. Ich kann sie trotzdem nicht leiden. So, was ist das für eine Aussage so?
Ja.
Das ist voll dumm, einfach. Aber.
Hast du noch gelesen, was Allegri auch noch dazu gesagt hat?
Ja, Allegri hat, glaube ich, gesagt, wir müssen das ignorieren, nur so geht das weg.
Ja, genau. Also, völlig klar. Völlig weggetreten.
Junge, wirklich. Ah. Ich weiß es nicht, ey. Also, nee, doch, was heißt, ich weiß es nicht? Es ist einfach nur dumm von beiden.
Ja.
Und was natürlich der Schiri macht, dann auch nicht so eine gute Figur, ne? Vlahovic will ja in Richtung Atalanta-Fans beim 2-0 in der Nachspielzeit. Muss den nochmal genau angucken. Der dreht dann nochmal so in Richtung Fankurve ab, und der Schiri legt einen kurzen Sprint hin, um ihn halt abzufangen. Also, okay. Klar, er will ihn vielleicht vor was Größerem bewahren, aber ey, ganz ehrlich, bist du hier der Ordnungshüter, der aufschreibt, wenn da einer seinen Blumenkübel draußen auf der Straße stehen lässt oder so? Lass den da doch kurz die Fans provozieren. So. Oh, und an der Stelle kommt noch was ran, das jetzt wird es richtig wild. Komm, wir machen jetzt halt alles mit. Das wollte ich eigentlich nicht mit reinnehmen, weil ich mich noch nicht genug eingelesen habe, aber gerade vorhin kurz bei Twitter gesehen, es gibt eine neue Art Schiri-Skandal. Huch! Das hat jetzt auch übrigens, ich baue es bei Juve ein, so aus Reflex, ne? Ihr wisst schon, Scusa, meine Freunde. Marco hatte das getwittert, und in voller Gänze kann ich jetzt nicht drauf eingehen, weil ich mich noch nicht tiefer eingelesen habe, aber es geht wohl darum, dass ein Schiedsrichterbeobachter nach einer Partie Milan-Empoli in der Kabine war und dort gesagt hat, ja, ich muss die letzten 2 Jahre dann wohl in der B und C beobachten, und danke an die Freunde aus Turin und Rocky, Osato und Valeri. Und das hat der Linienrichter De Meo bei der Partie aufgenommen, und danach dann Rocky, also Schiri-Boss Rocky und Osato und so damit konfrontiert.
Also es ist im Endeffekt, der hat sich beschwert, weil er jetzt versetzt wird.
Ja, oder weil er früher versetzt wurde. Und ja, ich war erstmal natürlich vollkommen geschockt, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass im Schiedsrichterwesen irgendeine Form der Vetternwirtschaft existieren könnte.
Nein,
das wäre, wenn hätte man da jemanden, der selbst mal Schiedsrichter war und da beobachtet worden ist. Aber da wurden keine Telefonate geführt, ne? Da gab es keine Obmänner, die sich untereinander besser oder schlechter leiden konnten, ne? Mhm. Da hattest du keine besseren Chancen, wenn du gut rasiert und blond warst, ne? Nein, hören wir an der Stelle einfach mal auf, aber wirklich, Verbandsstrukturen und Vetternwirtschaft, das geht bei mir überhaupt nicht zusammen, und deswegen hat es mich gerade vorhin fast ins Müsli kippen lassen, als ich gelesen habe, dass da jemand gesagt hat, dass er sich benachteiligt fühlt von Rocky oder whatever.
Ja.
Aber schon ganz lustig, dass der Linienrichter das einfach dann recordet. Jo.
Meldeportale.
Sehr gut. Dann sind wir in der Tabelle an Rang 3 angekommen. Da steht Lazio, und wir haben ein Stadionerlebnis eingeschickt bekommen, ne? Vielleicht hören wir uns das als erstes mal an. Ich muss nochmal nachgucken. Ah, Marius hat uns was geschickt.
Aha, also, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, sorry.
Ciao, cari amici. Hey, Mario. Du hast das wahrscheinlich gerade schon anmoderiert, oder ich weiß das sogar, weil ich ja in der Aufnahme neben dir sitze. Ich stehe hier mit meinem Kumpel Johnny im allerschönsten Sonnenschein Mailands. Es ist ungefähr, wie spät ist es, 5 oder so. Und ich glaube, wir haben so 27, 28 Grad, wirklich strahlender Sonnenschein. Hallo Norddeutschland. Es hat sich gelohnt, auf jeden Fall hier in den Süden zu reisen. Wir stehen draußen vor dem San Siro, haben uns gerade das Aftershow-Bier sozusagen geholt. Auf der Fressmeile vorm San Siro, und Milan hat gerade Lazio 2:0, ich will nicht sagen demontiert, aber Lazio hatte, glaube ich, keinen einzigen wirklichen Torschuss. Wirklich, also sausouveräne Leistung von Milan, natürlich mit dem Spielglück auf ihrer Seite in der ersten Halbzeit. Die Tore sind ja relativ früh gefallen durch Bennacer nach dem wirklich verkackten Abstoß. Und dann der Sololauf von Theo Kegolazzo. Theo. Das war dann laut danach auf jeden Fall im Stadion. Ne? Wirklich schönes Tor, also wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt das euch auf jeden Fall an. Lazio ohne Gegenwehr, und dann knallt er ihn halt in den Winkel rein. Dass San Siro eine Reise wert ist, das ist bekannt. Das haben wir schon oft in den Stadionerlebnissen hier gehabt. Ich bin ja auch schon mal da gewesen, war jetzt aber tatsächlich, also mit 72.000 wurden, glaube ich, angezeigt, Leuten, die hier im Stadion waren. Das ist schon natürlich ein anderer Schnack gewesen als im November bei 10 Grad abends, 40.000 bei Inter gegen Cagliari. Von der Lautstärke her, vom ganzen Drumherum her, also ja, wirklich, wirklich wahnsinnig geil, hat sich super gelohnt. Schön letzte Reihe gesessen, also wirklich allerletzte Reihe, ihr habt es vielleicht in den Insta-Stories gesehen. Was soll ich sagen? Mega. Ich war ja schon mal hier ich bin mit meinem Kumpel Johnny aus Hamburg hier, und wir hatten schon lange darüber geschnackt, mal die Reise zusammen anzutreten. Eigentlich haben wir mal gesagt, wir gucken Milan, weil wir dann vielleicht auch nochmal Zlatan zusammen sehen können. Der ist jetzt leider verletzt, gar nicht im Kader gewesen. Leao dann auch früh ausgewechselt worden, aber hey, mein Gott. Aber schilder du doch einfach mal deine Eindrücke, weil die ja vielleicht noch ein bisschen frischer, ein bisschen unverbrauchter sind als meine.
Also euren Zuhörern, das ist ja, du hast ja schon gesagt, das ist sehr bekannt. Und da muss man auch nicht viel zu sagen. Ey, San Siro, Alter, was für eine wunderschöne Schüssel. Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist jemand wie ich, das wisst ihr alle nicht, und das ist auch in Ordnung, dass ihr das nicht wisst, bislang der Stadion total toll findet. Und es ist natürlich irgendwie traurig, wenn Milan und Inter hier wirklich rausgehen sollten. In absehbarer Zeit. Es ist wunderschön, es macht mega viel Spaß. Man hat wirklich das Gefühl, dass man in einem echten italienischen Stadion steht und nicht in einer von diesen neuen Architektur von irgendwelchen Architekten hergestellten nur nach 15 Arenen, die ja, wo es noch bei allen oder bei den allermeisten ein bisschen dauern wird, bis sie ein bisschen Charme entwickeln können. Das Stadion, San Siro, hat Charme. Und absoluter Wahnsinn. Das Anstrengendste ist, glaube ich, für mich als Norddeutschen, erstmal hier nur mit langer Hose hier hinzukommen. Bisschen doof. Und dann halt eben noch die ganzen Treppen, diejenigen von euch, die schon mal da waren, wissen es, hier hochzustapfen. Da fühlt man sich dann irgendwie dann auch so ein bisschen Feder am Platz, wenn man sonst nur das norddeutsche Flachenland für sich kennt. Aber nichtsdestotrotz tolle Erfahrung. Ich hatte schon das Glück, im Camp Nou gewesen zu sein. Das ist auch ähnlich beeindruckend. Hier ist es aber noch massiver, weil dieses Stadion einfach so dermaßen frei steht auf dem Präsentierteller, während das Camp Nou beispielsweise ja doch sehr, sehr eingebunden ist in das Stadtbild Barcelonas. Also total cool. Spiel, Marius hat eigentlich schon alles gesagt. Ich habe Marius zwischendurch mal gefragt, und die wollen in die Champions League, Lazio, mit dem Fußball, den sie heute gezeigt haben. Also
das war wirklich, also wirklich gar nichts. Und da standen ja, also Luis Alberto, Ciro Immobile war auch wieder fit, Sergej Milinkovic-Savic dann auch, also sowohl er als auch Immobile frühzeitig ausgewechselt. Also offensiv gar nichts. Wirklich natürlich auch von Milan eine sackstarke Defensivleistung. Da gab es mehrfach Szenenapplaus für Tomori, für Kier in der ersten Halbzeit, der dann ausgewechselt wurde, für Ciao. Auch wenn der dann ins Tackling gegangen ist, gab es auch Szenenapplaus. Also da ist die Defensive auf jeden Fall eingestellt auf Mittwoch, wenn es dann ins Derby gegen Inter geht.
Ich war ein bisschen überrascht. Ich muss zugeben, ich gucke nicht so viel italienischen Fußball wie ihr alle, aber es gab so ein paar Situationen, wo ich dachte, Lazio könnte jetzt mal mit Übergang, Überzahlspiel oder 4 gegen 4 jetzt irgendwie Ball abgefangen und dann jetzt in den Konter gehen. Und denen fehlten da komplett die Ideen, keine Räume gehabt, auch teilweise, wenn sie den Ball hatten. Überzahlsituation nicht geschafft, auch Ballstaffetten gingen gar nicht und Milan hat es einfach perfekt gemacht, wenn sie den Ball hatten. Schnelles Umschaltspiel, ja. Spiel breit gemacht und sich so Chancen erarbeitet, wobei sie natürlich nach dem 2-0 auch, muss man natürlich auch ihnen fairerweise zugestehen, wenn du unter der Woche eins der wichtigsten Stadtderbys der letzten 20 Jahre, du weißt es besser als ich,
Ich glaube 2006 oder 2007 gab es das letzte Mal, glaube ich, im Halbfinale das Stadtderby.
Und dementsprechend kann ich verstehen, dass Milan da so ein bisschen den Gang runtergefahren hat, aber trotzdem sackstarke Leistung von Milan, von Lazio, mich ein bisschen enttäuscht. Und man merkt hier die Vorfreude auf die Champions League Halbfinalspiele.
Ja, absolut. Und ja, ich glaube, wir lassen jetzt den Abend noch schön in Mailand ausklingen. Gucken morgen noch Serie D, weil ich hatte das in der letzten Folge gesagt, Atalanta-Tickets ein bisschen zu teuer gewesen sind mit 100 Euro für die Haupttribüne. Caronese ist der Verein, ne?
Ja, Caronese, genau.
Also das werdet ihr dann sicherlich auch entsprechend in Posts auf dem Instagram-Kanal sehen können. Und
zum Runterkommen ist es auch ganz gut, wenn man hier gerade mit genau. San Siro mit 72.000 da gewesen ist. Mal gucken, wie viele Leute morgen da sind.
Ja.
Aber das ist dann auch mal anderer Fußball, aber trotzdem schön.
Absolut lohnenswerter Trip. Und ja, wir haben es schon häufig gesagt, ihr habt es schon häufig gesagt, alle, die noch nicht hier gewesen sind, nehmt das San Siro mit, solange es noch steht. Und ja, damit zurück in die Live-Aufnahme. Grüße! Ciao.
Ja, 7 Minuten pure Lebensfreude, Marius. Ich finde, man hört in der Sprachnachricht förmlich die Sonne auf dem betonierten Vorplatz des San Siros.
Das war so.
Das war ja, so, ne?
Absolut, das war so.
Du hast jetzt aber nur das eine Spiel mitgenommen, ne?
Höherklassiger Fußball, ja. Wir waren gestern noch beim Serie D Abstiegskracher zwischen Caronese und Caritese oder so.
Caritese Polonese.
Ja, zwei Vororte von Mailand, die gegeneinander gespielt haben. Das war so auf halbem Weg nach Malpensa.
Ja.
Das passte ganz gut rein. Und da gab es ein 3-1. Ein Spieler, der früher mal in der Interjugend war, jetzt 38 ist und da noch ein bisschen mitkickt. Der hat noch gelb-rot gesehen, nachdem er erst in der 60. Minute eingewechselt wurde.
Stabil.
Es gab schottisches Starkbier aus der Flasche.
Oh.
und Becks. Und ganz viele, also Zuschauerschnitt auf jeden Fall Ü60.
Okay, und wie viele ungefähr?
Schon 200 oder so, würde ich sagen. Also die eine Tribüne, die war eigentlich ganz gut besetzt.
Und 3-1 für wen? Sag nochmal.
Für die Gäste.
Für die Gäste.
Ich glaube, Folgerese, Caritese.
Oder so. War das Serie D, was ist das, Gruppe B oder?
Warte.
Ja, hier. Ja, Caronese gegen Folgore Caritese. Folgore. Ich hab's schon. Folgore.
Siehst du.
1-0 Prajdic. Elfmeter, 30.
Genau, war berechtigt, meiner Meinung nach.
Ja. Hattest du gute Sicht aufs Geschehen?
Ja,
doch. Gualdi und dann noch Liberati. Und
aber das 1-1, das war eine geile Hütte.
Ja.
Also, Volley von der Strafraumkante in Winkel.
Nice. Und Liberati und Valsecchi und den Kollegen, den du angesprochen hast. Hier steht sogar glattrot.
Oh, kann auch sein, ja. Vielleicht
Davis Nossa.
Ja, genau. Der hat 2004 U19 EM gespielt. Mit Montolivo zusammen auf dem Feld.
Das hattest dir jemand da vor Ort erzählt oder wusstest du das?
Nee, das habe ich dann live nach. Ich habe mir, als wir da saßen, eine Stunde vor Anpfiff da oder so und haben dann sind die Kader durchgegangen. Ja, hab sich da vielleicht noch irgendwelche Granten tummeln auf dem Feld.
Ja, geil. Okay, aber hat es tatsächlich nach der Interjugend ging es nicht mehr pro Patria noch?
Ich glaube, Como in der Serie C, also der hat 200 Serie C-Spiele gemacht. Ja.
Okay.
Auf jeden Fall ganz, ganz nett so. Also dadurch, dass eben auch nicht nur 20 Leute da waren, sondern ein bisschen mehr, war das so stimmungsmäßig auch ganz, ganz nett. Grill oder sowas gab es leider nicht.
Kein Essen?
Na, Chips-Tüten. Mm. Das hat vielleicht ein bisschen gefehlt, aber ansonsten war für 10er Eintritt, überdachte Sitzplätze, gutes Wetter, kann man machen.
Kann man machen. Und dann seid ihr wohin weiter gegondelt?
Dann nach Malpensa zum Flughafen.
Ah, okay.
Weil es so auf halber Strecke irgendwie war. Dadurch, dass es dann der Sonntagabendflug sein sollte, weil man ja auch immer nicht weiß, wegen Streiks und so weiter, das Parma-Spiel verpasst, die 2-0 gegen Brescia gewonnen haben. Und das habe ich leider erst dann auf dem Rückflug quasi gesehen. Da wurde die Pokal der Pokalsiegermannschaft von 93 geehrt. Also Aspria und Apolloni und Nevio Scala und so waren alle im Stadion.
Ah, oh, bitter. Bitter. Ja. Na gut. Lazio-Milan haben wir eigentlich mit deinen 7 Minuten abgehakt, oder? Milan-Lazio.
Ja, ich muss nochmal betonen, wie schlecht war Lazio. Also wirklich. Wie gut war Milan vielleicht auch einfach.
Mhm. Ja, Shoutout auch irgendwie nochmal an Pioli. Leao ist halt verletzt jetzt, ne?
Ja, das sah mir irgendwie so aus der letzten Reihe irgendwie noch Muskelfaserriss oder so.
Es ging wohl schon ganz früh im Spiel los und irgendwann hat dann tatsächlich auch Pioli, das hat man gehört, so Rafa, komm runter jetzt.
Ja. Na, ja, mal sehen. Also sah mir eigentlich nicht danach aus, als würde das jetzt unter der Woche gegen Inter reichen oder vielleicht zum Rückspiel.
Sie haben leichte Hoffnungen, aber...
Ja, vielleicht zum Rückspiel dann hoffentlich.
Ja. Und da hat sich, ich finde jetzt durch dieses Lazio-Spiel hat sich auch ein bisschen wieder meine Ansicht auf die Dinge geändert. Und ich habe gestern auch nochmal länger mit Christian drüber gesprochen. Er verteidigt Pioli und Inzaghi sehr. Mhm. Pioli sagt, ja, guck mal, der hat immer wieder Anpassungen gemacht. Es funktioniert. Muss mal gucken, wo du herkommst. Nicht immer gleich so irgendwie ungeduldig sein. Champions League Halbfinale. Dies, das. Und Inzaghi hat ja auch vollkommen recht. Klar, Meisterschaft. Aber da ist er auch auf einem guten Weg, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren und im Finale und in einem Halbfinale.
Und ja, er hat es auf jeden Fall, und das haben wir ja dann eben vor ein paar Wochen nicht als gegeben angenommen, er hat es geschafft, Inter umzudrehen wieder und
ja
aus dem Tal rauszuführen. So.
Ja, und der Auswärtssieg bei der Roma unterstreicht das auch nochmal. Also genau. Ich finde auch, also, und die sind halt on point jetzt fit, ne?
Ja, total.
Und auch die Kaderbreite ist jetzt eine entscheidende qualitativ.
Genau, das vielleicht auch der Punkt, warum die Roma jetzt der große Verlierer dieses Spieltags ist, jetzt auf Platz 7 mit 58 Punkten schon 5 hinter Inter auf Platz 4. Also da muss, ja, es sind immer noch 4 Spieltage, ne, aber da musst du eigentlich schon die EL jetzt gewinnen, um in die Champions League zu kommen.
Ja, es sah zwischendurch zeitlich mal ganz gut aus mit unseren Tipps, ne?
Ja.
Aber das ist dann Mourinho.
Ich meine, aber Europa League Sieg habe ich ja gecallt, also warten wir mal.
Ja, dann sind sie auch in der Champions League und Mu stellt sich wieder hin und ist der geilste von allen.
Eben, genau. Na, aber es ist ja tatsächlich so, da sind einige längerfristige Ausfälle, also Wijnaldum ist ja auch schon wieder verletzt und in der Abwehr Smalling ist verletzt und Kumbulla hat sich, glaube ich, ja das Kreuzband gerissen oder so. Dann hast du halt die drei Innenverteidiger, die da jetzt gegen Inter gespielt haben. Cristante ist ja nach hinten gerückt, dann an die Seite von Ibanez und dem anderen.
Welchen meinst du?
Mancini.
Ach so, ja. Der ist immer so zurückhaltend.
Also Smalling saß sogar auf der Bank, aber trotzdem, also halt nicht fit. Und dann hast du das Mittelfeld aus Matic, Bove und Kamara. Kamara hat bisher kaum eine Rolle gespielt. Konnte irgendwie auch nur, also Dybala und Abraham auch angeschlagen, kamen nur von der Bank und hat sonst auch nur Jugendspieler irgendwie eingewechselt. Das ist halt das, was Inter nicht hat.
Ja.
Inter wechselt halt Gagliardini ein. Nee, aber Lautaro und Mkhitaryan und De Vrij und Bellanova sind halt die Leute, die bei Inter von der Bank kommen, ne?
Ja, ich hatte Inter ja unter der Woche bei Hellas, die irgendwie 30 Minuten ganz gut bespielt hatten und sich dann selber in einen Reihen eiern und dann kriegen sie es um die Ohren, ey. Der Inter mal angezogen und da noch irgendwie ein Take-Away-Point schon aus den letzten Wochen ist immer, Lautaro ist so geil giftig, Alter. Der ist so, so drauf, Mann. Gar keinen Bock gegen den zu spielen, hätte ich.
Ja.
Läuft dich die ganze Zeit an und geht dir auf die Nerven.
Ja, und jetzt halt auch in den letzten Wochen wieder mit ein bisschen mehr besserem Zug zum Tor.
Ja, absolut. Wie gesagt, ich hatte es ja vorhin angedeutet, da war der Osimhen zwischenzeitlich auf 3. Jetzt sind es, glaube ich, wieder 4 Tore Abstand. Ja, 23, 9, 10. Ja, so. So, kurze Einschätzung, Tipp. Wie geht das Hinspiel in der Champions League aus?
Inter gewinnt 2-1.
Ich sehe insgesamt Inter auch vorne. Ich glaube, das Hinspiel geht unentschieden aus. 1-1. An der Stelle Sendehinweis. Keine Ahnung, wann das dann erscheinen wird, aber ich bin jetzt hier auf den Montag relativ spontan von Enzo von 93 eingeladen worden, um ein bisschen über das Derby zu sprechen, gemeinsam mit Marco Hagemann. Also könnt ihr mal dann die Tage Ausschau halten auf den üblichen Kanälen. Das macht immer Spaß mit dem Enzo. Könnt ihr mal reinhören bei den Freunden von 93. So, dann machen wir jetzt mal, glaube ich, einen ganz großen Sprung in den Tabellenkeller kurz, oder? Da müssen wir heute
genau, ein bisschen überspringen wir die Plätze 8 bis 16.
So, zack, nächste Woche seid ihr wieder dran, vielleicht. Ja, der Hellas-Schwerpunkt wurde nochmal eingefordert. Ich habe schon auch da direkt drauf geantwortet bei Insta und gesagt, da kommt schon noch was, vielleicht dann auch mal was Größeres, ne? Wann und wie, man weiß es noch nicht. Aber sie sind jetzt erstmal von den Abstiegsplätzen runter, ne?
Genau, und zwar mit 3 Punkten Vorsprung vor Spezia.
Mhm. Und?
Nach dem 1-0-Sieg bei Lecce, ne?
Mhm. Ehrlicherweise, ich glaube, ich spiele das Game jetzt jede Woche. Ist Cremonese doch noch da?
Naja, es sind dadurch, dass Hellas eben auch gewonnen
hat, ja, genau.
Trotzdem noch 6 Punkte. Ne?
Aber ja, es waren halt zwischenzeitlich irgendwie nur noch 4 auf einmal, ne?
Stimmt, ja.
Ja.
Stimmt.
Ich dachte so, hey, what the fuck? Alright. Also, da müssen wir mal gucken, wer dann die Serie A verlassen muss. Wir wissen auf jeden Fall nicht schon, also seit letzter Woche wissen wir auch schon, dass Frosinone uns wieder beehren wird. Und jetzt steht auch fix, dass zumindest ein Club aus der Hafenstadt wieder erstklassig zocken wird in der nächsten Saison. Und das ist dann der CFC Genua. Die sind jetzt auch fix aufgestiegen.
Und dahinter schickt Parma sich an. Ich glaube, vielleicht ist es mittlerweile auch schon sicher. Also Südtirol hat die Playoffs auf jeden Fall sicher.
Ja, ich gucke da mal kurz rein. Bari hat sie dann sicher mit 62.
Die steigen dann ein bisschen später ein.
Mhm.
Nicht schon in der ersten Runde.
Und der vierte eben auch noch, da ist aktuell Südtirol mit 57, Parma mit 54 dahinter.
Eigentlich haben es nur Palermo und Pisa noch nicht sicher, weil es ja nur noch 2 Spiele sind.
Ah, stimmt. Ja, Ascoli halt. Palermo, Ascoli und Pisa. Oder wie meinst du? Da sind noch einige, die Siebter und Achter werden können.
Cagliari und Parma können nicht mehr aus diesen Plätzen rausfallen.
Ja, genau, das stimmt.
Palermo und Pisa auf Platz 7 und 8 sind noch nicht sicher drin.
Genau, und dann haben wir aber auch noch, also Palermo hat 48 Punkte. Dann habe ich Ascoli, Pisa, Venezia mit 46.
Genau.
Und dann habe ich aber auch Regina und Modena noch mit 45.
So sieht's aus.
Und theoretisch musst du ja sagen, dass auch die Plätze 13 und 14 mit Como und der Nana.
Ist nicht ausgeschlossen.
Es ist nicht ausgeschlossen. Okay, ich habe nicht die kompletten Spielpaarungen drin. Das kann eigentlich wahrscheinlich rechnerisch fast nicht gehen, aber nur wenn du drauf guckst und sagst, bei noch 6 zu vergebenen Punkten hätte natürlich auch der Tabellen 15. Cittadella mit 41 Punkten nur 5 Punkte Rückstand auf Platz 8 und 2 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz.
Sicher. Dafür Benevento auf Platz 20, ich glaube rechnerisch noch nicht, aber eigentlich sicher abgestiegen.
Ja, Parma hat tatsächlich Brescia damit jetzt auch nochmal da unten drin gelassen, die sind jetzt gerade 17.
Ja, die hatten sich ein bisschen da aus dem Ärgsten wieder rausgekämpft. Also war ja, glaube ich, auch, dass der Cellino, der notorische Boss, sich da irgendwie auf dem Klo einschließen musste.
Echt?
Oder so irgendwie, oder ja, ist irgendwie so eine Story, hat mir jemand geschickt.
Okay, wow, ja krass. Na gut, kein Derby auf jeden Fall in Genua, aber wir hatten ja gesagt, wir können uns jetzt diese Woche wieder ein bisschen mehr auch mit der B bzw. mit den bald A-Clubs beschäftigen. Marius hat ein bisschen was für Frosinone zusammengestellt. Für den CFC hat es diese Woche noch nicht gereicht. Denn die haben sie auch erst jetzt gerade erst fix gemacht.
Genau, Frosinone. Noch haben sie die Meisterschaft nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei 4 Punkten Vorsprung und noch 2 Spielen ist die Gefahr relativ gering, dass den Mannen von Fabio Grosso da noch was passiert. Eigentlich relativ souverän durchmarschiert sind sie da. Ich glaube, der Vorsprung war zwischenzeitlich mal größer, aber trotzdem beste Offensive der Liga mit 57 Toren, beste Defensive mit 22 Gegentoren, die hat Genoa auch. Und so kann man sich auf eine Mannschaft in der Serie A freuen. Ich habe mir mal ein bisschen reingelesen, was denn Grosso da eigentlich bei denen so spielen lässt. Dann ist die Frage, ob man sich so sehr darauf freuen möchte, denn viel Spektakel kann man da eigentlich nicht erwarten. Also so wie ich das rausgelesen habe, ist, dass er, dass Grosso zwar, was seine Systeme und seine taktischen Ansätze anbelangt, gerne ein bisschen herumexperimentiert und da auch sich, also durchaus ein moderner Trainer-like in der Lage ist, auf jeden Fall auf bestimmte Gegebenheiten im Spiel dann zu reagieren, umzustellen und dadurch dann noch die Spiele entsprechend so coachingmäßig zu entscheiden. Als Beispiel wurde da in den paar Artikeln, die ich mir durchgelesen habe, unter anderem aufgeführt, dass sie gegen Modena mal ausnahmsweise mal mit einer Fünferkette gespielt hätten, anstatt wie sonst im 4-2-3-1 oder 4-4-2, und das hat dann nicht so gut funktioniert und dann hat er ein bisschen umgestellt und dann haben sie es in der zweiten Halbzeit noch 2-0 gewonnen. Was ich ganz interessant fand, war die Aussage, dass Max Allegri wohl ein bisschen Trainervorbild ist von Grosso.
Mm. ja, aber ganz kurze Zwischenfrage.
Verteidigt gerne
tief.
Ja, ja.
Wenn, oft haben wir doch gesagt, wir finden es bewundernswert, wenn Mannschaften aus der Serie B hochkommen und da auch ihren Offensivfußball durchziehen.
Ja.
Hat aber ja schon oft dazu geführt, dass das die Mannschaften sind, die direkt auch wieder runtergehen. Würdest du sagen, dass Frosinone jetzt schon so Serie A Fußball für die Kleinen in der Serie B gespielt hat, dass Frosinone, okay, Einschätzung kannst du ja auch am Schluss machen, aber okay, ich ziehe sie vorweg. Ist das
ein
Indikator dafür, dass die schon auch jetzt nicht unser Absteiger Nummer 1 sind wieder?
Hängt natürlich immer auch ein bisschen mit der Kaderplanung zusammen, weil die haben auch echt viele ausgeliehene Spieler, die bei denen die Leistungsträger sind, ob das der Torwart ist, der U21-Nationaltorwart Turati oder der beste Stürmer Mulatieri, der von Inter geliehen ist. Und so weiter und so fort. Ich weiß ja nicht, ob sie die alle halten können oder wie es da dann auch kohlemäßig bei denen aussieht. Und wenn Grosso eben auch nicht weggeworben wird, wie das bei Dionisia zum Beispiel letzte Saison der Fall war, der dann zu Sassuolo gewechselt ist, ja, dann warum nicht? Also ich glaube, dass das ein Ansatz ist, erstmal hinten den Laden dicht zu halten und vorne dann eben auch aber mit Qualität und nicht nur mit Spielglück irgendwie die Tore zu machen, dass das ein Ansatz ist, der dir im Abstiegskampf in der Serie A sicherlich weiterhelfen kann.
Ja.
Warten wir mal, wer da als Drittes noch mit hochgeht und dann hast du ja trotzdem dann die Mannschaften wie Lecce und Empoli, die nächstes Jahr sicherlich wieder Abstiegskandidaten sind. Aber klar, why not?
Wenn Lecce nicht noch runtergeht.
Ja, klar, safe.
Hatte Christian gestern irgendwie gemeint, wenn Lecce runtergeht und, nee, wenn Lecce drin bleibt und wer hochgeht, wo, zwischen welchen ist es noch so ein geiles Derby? Ist Lecce ein Parma-Derby? Nee, Lecce und Bari? Nee.
Ja, klar.
Ja.
Ja.
Oh yes. Nein, wir drücken alle Parma die Daumen jetzt.
Danke. nee, auf jeden Fall, Grosso wohl so ein paar, das fand ich auch ganz interessant, taktische Kniffe, die aus ein bisschen so aus seiner eigenen Zeit als Spieler kommen. Ist ja Linksverteidiger gewesen und die Außenverteidiger in seinem System auf jeden Fall auch ziemlich wichtig. Da wird, die werden gerne mal sehr in den Spielaufbau mit eingebunden und dadurch auch versucht, dann irgendwie die Pressingreihen auf sich zu ziehen und dann auf die andere Seite zu überlagern, wo der andere dann schon ganz nach vorne gerannt ist. Ja, also so, es klingt alles ganz, ganz ausgewogen und erfolgsversprechend. So.
Oh, fuck. Ich habe vergessen zu tippen.
Mann.
Entschuldigung. Das wäre eigentlich an einer anderen Stelle dran gewesen. Oh, meine Fresse. Gut, Entschuldigung, weiter.
Alles gut. Ja, bin ich eigentlich durch damit? Ich habe mir hier so viel aufgeschrieben, aber sehe, ob das alles so super interessant ist, dann im Endeffekt. Ist kein krasses Pressing, was sie spielen, verteidigen relativ tief, ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt. Gibt relativ viele Flanken aus dem Halbfeld. Mhm. Wo ich vorher, als ich meine taktische Analyse zu Sampdoria mal vor ein paar Monaten gemacht habe, vorgetragen hatte, dass das ja so XG-mäßig gar nicht so doll ist. Mhm. Grosso sagt, in meinem System funktioniert das besser, als an die Grundlinie zu laufen und von da zu flanken. Und ja, gut, der Erfolg gibt ihm vielleicht recht.
Ja, kannst du schwer gegen argumentieren dann, ne?
Ja, sicher.
Danke. Ich habe gar keine Lust mehr, jetzt den Part mit dem Kicktipp zu machen. Ich habe es gerade nur gesehen, dass sich der Hamas Kosova darüber gefreut hat, dass er beim Bonus Napoli als Meister richtig getippt hat.
Stark.
Und da bin ich mal reingegangen und wollte eigentlich damit prahlen, wie ich hochgestiegen bin in den letzten Wochen und auch nie vergessen habe zu tippen. Und jetzt bin ich wieder 10 Plätze abgerutscht, weil ich komplett den Samstag-Sonntag vergessen habe zu tippen.
Ich vergesse jede Woche im Moment.
Wo stehst du denn?
Warte.
Ich bin auf Rang 87. 413 Punkte, aber das hat mich jetzt echt zurückgeworfen.
117. Wo bist du?
87. Aber stimmt, du hattest auch einmal vergessen, so, ne?
Ja, immer mal ein paar Spiele.
Manivel folgt noch an, Jojo Napoli und nur der FC Mole, die Top 3, Marek Hamšík als Spieltagssieger auf die 4 hochgesprungen. Wir können
jetzt
mal
noch 3 Spiele, ne? Jetzt an diesem Spieltag.
Ja, genau, stimmt, ja.
Sampdoria, Empoli, Sassuolo. Nee, Empoli.
Empoli, Salernitana und Sassuolo. Salernitana.
Ja. Ja, genau so.
Ja, genau, das ist nach der Aufnahme. Ich glaube, wir können hier an der Stelle mal kurz sagen, die ersten 3 Plätze bekommen Sticker, oder?
Ja, das ist doch mal ein Wort.
So. Sticker bekommt im Übrigen auch Lorenz. Herzlichen Dank, liebe Grüße. Der ist gerade frisch bei Patreon reingeballert und ich habe tatsächlich gesehen, dass seine Adresse von mir nicht ganz fußläufig, aber mit dem Fahrrad zu erreichen ist. Vielleicht sparen wir uns da das Porto und tun was für die Umwelt. Sticker sind unterwegs, wenn ihr im Tippspiel keine Aussicht mehr habt, welche abzugraben, aber welche wollt, dann lasst uns gerne einen kleinen Beitrag bei Patreon da. Da patreon.com/SeriAmore. Auf Insta folgt ihr uns bitte rein. SeriAmore_podcast. Ich denke, da wird Marius eventuell auch noch mehr San Siro-Content droppen. Oder du hast schon eine Menge getroppt, ne?
Aber es war ja in der Story, also nicht
in der Story.
Nicht zum Online-Überleben sozusagen. Also das so ein paar Videos von den sehr lauten Fans werde ich da reinhauen. Und vielleicht auch ein Foto aus Caronese.
Und jetzt, tatsächlich, das hätte ich fast vergessen, Marius, ne? Wir hatten ja drüber gesprochen. Du bist ja auch einer, der gerne mit der Nadel unter die Haut geht, ne?
Durch.
Mauri.
Ach so, ja.
Hat mir erzählt, dass er sich den Scudetto tätowieren lässt. Und dann hatten wir so rumgealbert und meinen noch, ja, wir hätten mal irgendwie da vor der Saison wetten sollen, wenn Napoli Meister wird, dann ballere ich mir das Serie Amore Logo per Tattoo auf die Wade. Und weil Mauri ein Ehrenmann ist, hat er gesagt, er macht das trotzdem, auch wenn wir keine Wette gemacht haben. Das ist ja fast eine Marketingmaßnahme. Und wir haben uns gedacht, wir können das lassen wir nicht über Patreon laufen, sondern entweder vielleicht PayPal oder es gibt ja auch so GoFundMe und so Zeug, ne? Mauri ist es bald in Scudetto stechen lassen und dann soll ihm sein geschätzter Herr Tätowierer mal einen Kostenvoranschlag machen. Und dann werden wir über die Sommerpause dann einen Link hochstellen und dann kann jeder, der möchte, dass Mauri sich das Tattoo machen lässt, da mal mit ein paar Talern reingehen. Und da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Das ist jetzt wie bei so einem Shopping-Ding. Den Rest, was da die Differenz, zahle ich dann. Und jetzt wird es noch besser. Ich habe überlegt, das mache ich einfach auch. Also ich zahle meins selber, aber das Geld für Mauris bitte sozusagen als Community-Pot bitte. Was hältst du davon, Marius?
Finde ich gut. Also du lässt dich auch den Scudetto tätowieren, oder was?
Nein, ich lasse das Serie Amore Logo tätowieren.
Ja, okay. Vielleicht mache ich das dann auch einfach. Mhm.
Dann warst du dritt. Mauri hat einen guten Tätowierer in Wolfsburg, meint er. Das ist ja bekannt tatsächlich. Aber mal gucken.
Serie Amore-Logo, da brauchst du keinen. Nicht den besten Tätowierer.
Ja, das stimmt. Aber ich habe auch schon gedacht, du musst tatsächlich, glaube ich, das ohne den blauen Hintergrund kund machen und das blaue Viereck. Also dieses Herz und die Schrift, weil sonst hast du ein riesenblaues Ding. Und ich habe noch kein farbiges Tattoo. Ich bin ein bisschen nervös. Aber hey, mein Gott, ich finde, man kann auch mal mit 35 noch so Entscheidungen treffen und später sagst du, was habe ich da eigentlich gemacht?
Natürlich.
Jetzt ist es ausgesprochen. Damit gibt es keinen Zurück mehr. Ganz liebe Grüße und nochmal Dankeschön an Mauri und Gratulation nochmal an alle, die es mit der SSC Napoli halten. Das soll sie gewesen sein, wie ich finde. Ja. Die erste Folge. Jetzt
ich gehe, glaube ich, ein bisschen Name-Dropping aus der Folge raus.
Oh, stimmt. Hatte ich ganz vergessen. Ja. Wir haben nämlich heute tatsächlich, an der Stelle muss man ja auch sagen, die letzten Tage sind wir, glaube ich, im Postfach nicht perfekt aufmerksam gewesen. Aufgrund von Arbeit, Milan, whatever. Aber eine Frage ist bei Marius hängen geblieben, ne?
Genau, die kam bei Twitter rein, habe ich jetzt gerade eben vor Start der Aufnahme noch gelesen von Norbert, Roma-Fan. Und er fragt für einen Freund, ob es denn interessante, junge, aufstrebende Trainer in der Serie B oder C gibt. Und ich glaube, zwei sind gerade in die Serie A aufgestiegen, nämlich Fabio Grosso und Alberto Gilardino. Ansonsten sieht das in der B relativ, ja, nicht düster aus, aber so Talente laufen da eigentlich nicht rum. Aber dann habe ich Ranieri zum Beispiel. Aber dann habe ich mir mal die Trainerübersicht in den drei Staffeln der Serie C angeguckt und bin doch über den einen oder anderen Namen überrascht gewesen.
Okay.
Ich dachte, da haue ich einfach mal aus und fange mit der süditalienischen Serie C an. Und das sind jetzt nicht unbedingt alles junge, aufstrebende Trainer, aber wer da noch so unterwegs ist, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie witzig. Zum Beispiel Delio Rossi bei Foggia oder Zdeněk Zeman bei Pescara mit 75. Der vielleicht, was in Richtung Serie A später mal, Michele Pazienza, kennt man vielleicht noch aus der Fiorentina und von Juve. Wen haben wir hier noch? Walter Novellino mit 69 bei Juve Stabia, natürlich. Gehen wir gleich in die B weiter. Bei Reggiana auch aufgestiegen. Aimodiana, WM-Teilnehmer, ich glaube 2002. Mhm. Und EM-Teilnehmer 2004. Marco Donadell kennt man auch von der Fiorentina, der ist bei Ancona Trainer gerade. Wen haben wir hier noch? Noch gar nicht so viele in der B. Wir müssen wieder in die A gehen. Da gibt es nämlich zum Beispiel Andrea Mandolini, die alte Hellas-Legende bei Mantova. Das ist ja auch der andere Club von dem Hellas-Besitzer. Und dann hier Andrea Dusena.
Oh, okay.
Bei AC Renate Trainer.
Die Renate.
Aha. Ja. Und das natürlich bitte dann irgendwann künftig nach Parma Marco Macchioni beim Novara FC.
Hm. Schön. Bin gespannt, welche der Namen wir dann vielleicht irgendwann in Zukunft dann mit Tattoo auf der Wade häufiger besprechen werden.
Genau.
Kommt gut durch die Woche. Viel Spaß beim Derby am Mittwoch und bis nächsten Dienstag.
Reingehauen, bleibt gesund, genießt die Sonne. Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco.